Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 1. Januar 2026.
Frohes neues Jahr, Heike.
Frohes neues Jahr, lieber Andreas. Jetzt, wo diese Folge kommt, ist der 1. Januar 2026. Das ist doch wirklich verrückt. Und möge es erstmal ein gutes Jahr werden, ein richtig gutes Jahr. Und sag mal, das Größte in deinem letzten Jahr war doch natürlich der persönliche Papstbesuch, oder? Die private Audienz beim Papst.
Ja, natürlich, ja, natürlich.
Also
das Jahr 2025 wird als mein Papstjahr in die Geschichte eingehen, natürlich.
Schön.
Ich möchte mich jetzt auch zuallererst mal bedanken bei diesen vielen, vielen Hörern, die sich gemeldet haben. Also wir haben sogar eine Reaktion aus New York. Da haben wir Hörer in New York. Mhm. Insgesamt haben wir eine große Menge neuer Hörer, die begrüße ich erstmal alle. Hallo, dass ihr hier seid bei Vatikangeflüster. Ich freue mich, dass so viele neue Hörer dazugekommen sind. Also wir haben viele, viele E-Mails bekommen, ganz viel Reaktion, ganz viel Zuspruch, ganz viele Leute, die mit uns mitgefiebert haben, die das mitgehört haben, die gesagt haben, das war so spannend. Wir haben da gedacht, wie geht denn das jetzt weiter? Wann kommen die denn jetzt zum Papst?
Und ja, du hast den Spannungsbogen wie immer sehr, sehr gut gehalten. Ich erinnere mich, wir sind fast verrückt geworden hier.
Und die, also wir haben Briefe bekommen, wir haben E-Mails bekommen, wir haben WhatsApps bekommen, also auf allen Kanälen. Und das war so nett, also durch die Bank war das so freundlich und so nett. Ganz viele Leute, die uns auch gratuliert haben und gesagt haben, das gönnen wir euch, was für ein tolles Erlebnis. Und ich meine, natürlich wertet das Vatikangeflüster auch auf, weil wir sind ein freier Podcast, weil wir werden nicht von der Kirche finanziert, wir werden von niemand anderem finanziert. Und dass der Papst ausgerechnet freie Podcaster im Fangen hat, statt die Kollegen von den Radios der Kirche. Das hat uns natürlich ganz besonders gefreut. Spricht aber, wie ich finde, auch für ihn. Also er hat die Robin Hoods in dieser, wir werden nicht bezahlt, wir haben keine große Struktur, aber ausgerechnet für uns hat er offenbar ein Herz gehabt. Und das hat uns natürlich sehr gefreut und ich freue mich auch darauf, dass wir auf dieses Ereignis, ja, das beseelt mich noch immer.
Man sieht es auch richtig. Also das ist fast ein Heiligenschein. Es könnte auch eine Lampe sein hinter dir, aber vielleicht ist es auch sowas in die Richtung. Weil ich meine, wenn wir uns so überlegen, ich habe jetzt auch mal so überlegt, so was war denn jetzt so das Besondere an 25? Und es war natürlich schon auch der Start von unserem Podcast rund um das Konklave. Und bis dahin habe ich sowas ja noch nie wirklich verfolgt. Also beruflich höchstens, wenn ich wusste, oha, jetzt wird ein neuer Papst gewählt und wir müssen alle Sendungen umschmeißen, wenn es diese Nacht jetzt passiert und so. So habe ich es dann früher erlebt. Danach war es mir dann auch relativ lange egal. Und diesmal, das war ja so, also dank dir und dieses Podcasts, war das ja so aufregend mit dem neuen Papst. Und du hast dich ja, sag mal so, auch total verändert dadurch jetzt, was den Papst angeht, weil du warst ja lange ein bisschen, also am Anfang warst du begeistert, wenn ich mich richtig erinnere, über diesen neuen Papst, dann warst du lange so ein bisschen so, was halte ich denn jetzt von dem? Und dann hast du auch Franziskus natürlich ganz doll vermisst, was ich auch verstehe. Und jetzt haben sie dich wieder, ne? Jetzt bist du glücklich
mit Leo. Ich bin glücklich mit Leo und ich bin auch Fan, also ganz klar, gibt's überhaupt keinen Zweifel. Und ich habe jetzt auch, ja, ich freue mich auf weitere Treffen. Also das trifft sich ja mit Journalisten regelmäßig. Da freue ich mich drauf. Und jetzt bin ich auch nicht mehr einer aus der Masse. Da freue ich mich auch drüber. Mhm. Und natürlich war für mich auch dieses Jahr wirklich ein ganz besonderes Jahr. Natürlich der Tod von Franziskus, also das war ja für mich überraschend. Also ich habe nicht geglaubt, dass sich das wiederholen könnte. Also ich habe einfach mir nicht vorstellen können, dass ein solcher Zufall eintreten könnte, dass ein Papst im Jahr 2005 unmittelbar nach den Osterfeierlichkeiten stirbt und dass es wieder einen Papst gibt und das gleiche 20 Jahre später sich wiederholt. Ja, dann dieses aufregende Konklave, dann der Start mit dem Podcast. Da haben wir ja gearbeitet wie die Pferde, weil wir jeden Tag Podcast gemacht haben.
Und wir haben völlig ins kalte Wasser sind wir gesprungen. Wir haben das beide noch nie zuvor gemacht und haben das irgendwann irgendwie losgelegt. Und dafür, finde ich, können wir uns jetzt auch mal kurz loben. Also ganz schlecht ist dann auch nicht geworden mit der Zeit. Mussten uns beide so ein bisschen einfinden.
Ja die uns loben ja die ganzen künstlichen Intelligenz-Messstationen, also reden ja davon, dass wir viele 10.000 Hörer mittlerweile haben.
Okay.
Und dass wir stark steigen, das finde ich alles ganz toll. Und ich freue mich auch darauf, dass wir weitermachen. Wir bekommen ja auch ganz viele Mails von Leuten, die sagen, bloß nicht aufhören, wir haben uns jetzt so an den Podcast am Donnerstag gewöhnt.
Das ist doch schön. Das ist doch schön, weil manchmal kommen ja auch blöde Mails, auch gerade zu meiner Person. Das finde ich dann auch nicht immer so nett, dass ich dann zwischendurch denke, okay, warum mache ich das? Wenn jetzt so die sich so ganz, wenn die ganz Gläubigen dann auf einmal ganz böse werden, finde ich dann auch ganz putzig wieder. Aber unterm Strich, also ich kriege auch sehr nette Mails. Ich habe so ein paar Frauen, die mir regelmäßig schreiben, auch mit so Links und Tipps und so und Fotos und Karikaturen zum Thema katholische Kirche. Also ich werde da auch sehr, sehr reich beschenkt. Und eine Hörerin schnitzt immer noch an meiner Krippe und sagt, bis zum 6. Januar ist sie da.
Wow.
Ich bin jetzt gespannt. Ja, Sonja in Bayern. Also die schnitzt und schnitzt. Und ich kriege immer so Zwischenberichte. Das ist ganz
gut. Super.
Ja, finde ich auch.
Naja, und ich fand also toll, der Papst hat ja wirklich eine super Geste gemacht in der Weihnachtsnacht. Also da standen ja Zehntausende vor der Basilika. Also in die Basilika passen ja 20.000 Menschen. Das ist ja für eine Kirche schon wirklich viel. Aber das waren an dem Abend also fast 100.000. Und er kam da, das war nicht vorgesehen, er kam plötzlich vor die Basilika. Das war noch nie passiert in der Weihnachtsnacht. Und hat dann gesagt, also es tut mir leid, die Kirche ist sehr groß, aber doch nicht groß genug für uns alle, dass sie draußen stehen müssen. Das finde ich also ganz bewunderungswürdig. Mhm. Ich danke Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Das war schon besonders. Also, dass dann Papst nochmal rausgeht zu den Leuten in der Kälte. Und der hat dann ja auch das Weihnachtsprogramm voll durchgezogen. Das war auch ein Franziskus-Weihnachtsprogramm, muss man nochmal sagen. Also, der hat den alten Papst da wirklich nochmal auferstehen lassen.
Ja.
Er hat also die wichtigsten Themen, das war für Franziskus auch zu Weihnachten, aber auch in seinem ganzen Pontifikat das Wichtigste war. Das hat er beides nochmal gesagt, also in der Weihnachtsnacht. Es gibt eine verrückte Wirtschaft, die Menschen zur Ware abstempelt. Das war einer der ganz Kernsätze von Franziskus zu sagen, die Wirtschaft produziert Dinge, die kein Mensch braucht. Wer braucht eigentlich ein Auto mit 1000 PS?
Warum produzieren wir Konsumkritik?
Ja, genau. Warum produzieren wir nicht das, was die Menschen wirklich brauchen? Wir beuten die Erde schon genug aus.
Ja.
Und dann sollten wir doch wenigstens nicht Sachen produzieren, die keiner braucht. Und dann hat er nochmal, also auch am freien Weihnachtsmorgen, sehr politisch gesagt, ich denke an den Menschen in den Zelten in Gaza, in der Kälte, in dem Wetter. Das war auch nochmal so eine ganz klare Franziskus-Geschichte. Der hat ja immer wieder auch an die Flüchtlinge auf der ganzen Welt appelliert, aber natürlich auch an die Situation, auch in der Kirche. Es gibt ja eine katholische Kirche in Gaza. Mit der hat er ja täglich telefoniert. Also Leo der 14. jetzt auch nochmal gemacht, hat also gesagt, meine Gedanken gehen dahin. Und natürlich, das war auch das zentrale Thema von Weihnachten, natürlich Frieden. Ne? Also
ganz wichtig und so dringend.
Ja, genau, dass dieses Jahr 2026 vielleicht endlich mal ein Jahr wird, das nicht weitere Kriege bringt, sondern endlich mal eine Lösung. Er hat auch noch mal daran erinnert, dass es viele Menschen gibt, die mit der Produktion von Waffen sehr viel Geld verdienen. Dass das auch ein seltsamer Kreis ist, dass man mit den Geräten, mit denen man Menschen tötet, so viel Geld verdienen kann.
Ja, und würdest du sagen, er hatte eine ganz besondere eigene Handschrift nochmal in diesem Weihnachten? Hast du da was Besonderes erkannt oder war es das jetzt mit dem Frieden, dass er so stark rausgearbeitet hat?
Also ich würde mal sagen, er hat bewusst Weihnachten nochmal gesagt, ich bin ein Franziskusmann. Also er hat ganz bewusst die Kernsätze von Franziskus, also diese klare Wirtschaftskritik, das hat man Franziskus ja immer wieder vorgeworfen, dass er gesagt hat, das ist ein Kommunist, der hat keinen Respekt vor der sozialen Marktwirtschaft. Und Franziskus hat trotzdem immer wieder gesagt, das Wirtschaftsmodell, in dem Menschen wie Ware behandelt werden, in dem, das betrifft ja vor allem Frauen, es eine moderne Prostitutionssklaverei gibt von wirklichem Menschenhandel.
Ja.
Das hat er ja immer wieder unterstrichen. Und das wollte, ich glaube, da wollte am ersten Weihnachtsfest Leo XIV. Jetzt nochmal sagen, dieser große Papst, der mich ja auch schließlich in dieses Amt gerufen hat oder entscheidend daran mitgewirkt hat, dass ich gewählt worden bin. Das war, glaube ich, ganz wichtig für ihn. Und ich fand auch erstaunlich, er hat ja das ganze Programm durchgezogen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise feiern die Päpste die Christmette in der Weihnachtsnacht, aber dann kommen die erst so gegen 2 Uhr ins Bett. Die feiern, lassen dann meistens die Weihnachtsmesse morgens aus, weil die müssten ja, wenn sie um 2 im Bett sind, um 8 schon wieder in der Kirche sein. Das hat Leo der 14. aber gemacht. Er hat sowohl die Christmette gemacht in der Weihnachtsnacht, als auch die Weihnachtsmesse, als auch den Urbi et Orbi-Segen danach. Also das war echt ein strammes Programm.
Ja, aber er ist ja fit. Hast du ja selbst gesehen mit eigenen Augen.
Ich habe gesehen, er ist fit und sportlich. Ja. Und ich habe mich auch gefreut, weil er auch zeigen will, glaube ich, ich bin jetzt nicht in einem Amt, in dem ich es mir leisten kann, mich zu verstecken. Er hat etwas getan, was die ganzen Menschen überhaupt nicht mitbekommen haben, glaube ich. Er hat ja den Urbi et Orbi-Segen gesprochen, wie immer. Und er hat da eine Tradition übernommen, die auch eine Franziskus-Tradition war, weil früher in der Zeit von Papst Johannes Paul II. Wurde dieser Weihnachtsgruß in über 40 Sprachen verlesen. Also der Papst hat auf Kiswahili, der Papst auf Hindu, also auf Chinesisch, in also dutzenden Sprachen der Welt frohe Weihnachten gewünscht. Dann hat Franziskus das abgeschafft und hat gesagt, ich will das nicht. Wir wünschen Weihnachten in viel weniger Sprachen, weil ich den Leuten auch nicht auf den Keks gehen will. Also ich möchte gar nicht, dass in rein muslimischen Ländern oder in Ländern, die mit der Kirche eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, warum sollen wir denen mit unserem Weihnachtsgruß eigentlich auf den Keks gehen? Wir tun ja so, als sei die ganze Welt unsers, indem wir diese vielen Sprachen benutzen. Das möchte ich nicht. Ich möchte das viel bescheidener. Und das hat Papst Leo der 14. jetzt auch gemacht. Also es waren nur 9 Sprachen. Das war, wenn man an die Zeit von Wojtyla denkt, also Papst Johannes Paul II., war das also noch nicht mal ein Viertel von dem, was er gesagt hat. Aber er wollte auch sagen, wir wollen nicht so tun, als seien wir die Herrscher der Welt und könnten in allen Sprachen und jetzt in allen Ländern einmischen. Das fand ich toll.
Hat er wieder abgelesen alles oder hat er mehr freigesprochen?
Er hat fast alles abgelesen. Er klebt, er klebt an der Rede. Mhm. Aber dafür ist er natürlich auch sehr präzise. Das muss man auch sagen.
Klar. Er lässt sich auch keine Fehler erlauben. Ja.
Mhm. Ich wollte, aber natürlich müssen wir auch noch mal nicht nur über Weihnachten reden, sondern auch über das feuchtfröhliche Fest. Über
Silvester meinst du?
Ja. Feierst du denn gerne Silvester?
Och, es geht so. Also früher habe ich viele lustige Silvesterpartys gehabt, wirklich bis zum frühen Morgen und auch feuchtfröhlich und so weiter und so fort. Seit ich Kinder habe, ist das ja so eine andere Sache. Da guckt man immer, wo bleiben die Kinder und wo kann man die mit hinnehmen? Wo sind auch Leute mit gleichaltrigen Kindern? Und wir feiern jetzt seit einigen Jahren mit einer befreundeten Familie mal bei denen zu Hause, mal bei uns zu Hause. Und das ist immer sehr schön und entspannt und geht auch lange. Und natürlich wird auch mal was getrunken, aber es wird auch sehr gut und lange gegessen. Und dann gehen wir an die Alster und gucken Feuerwerk und all solche Sachen. Und das ist ganz, ganz schön, ja. Aber doch, also diese riesen Silvesterpartys, wo man dann irgendwie Leute gar nicht so richtig kennt, aber dann muss man trotzdem irgendwie an so einem Silvester-Feiermodus, das ist was ganz Besonderes, eine so riesige Erwartung. Dann steht man da mit Leuten und weiß gar nicht, was man sich mit denen so unterhalten soll. Und da hast du Smalltalk-Themen vielleicht zum Thema Silvester?
Ja,
hast
natürlich.
Natürlich, ja. Warum ist Mr. Smalltalk-König? Erzähl.
Also ich habe jetzt einen Tipp. Also wenn du mal einen tollen Typen auf einer Silvesterparty siehst und weißt nicht genau, wie du mit dem ins Gespräch kommen kannst oder mal eine tolle Frau, dann würde ich dir raten, geh doch einfach mal zu der Person und frag, sag mal, weißt du überhaupt, warum wir Silvester feiern?
Das Problem ist, glaube ich, wenn es ein toller Typ ist und ich weiß das dann, weil ich es ja von dir weiß und er weiß es nicht, dann erfahrungsgemäß mögen Männer ja lieber erklären, als dass sie zuhören. Aber gut, du darfst mir ja alles erklären. Du bist mein persönlicher Mansplainer darum.
Aber ich glaube, wenn mir so eine tolle Frau sagen würde, hey, warum feiern wir Silvester, fände ich, glaube ich, super. Also allein deswegen, weil ich die Geschichte dann weitererzählen könnte.
Ja gut, das stimmt.
Und ich auch
erzähle auch immer Geschichten von dir weiter inzwischen. Ich habe Weihnachten auch Geschichten von dir weitererzählt über den Papst in Kuba und den Ausweis und so. Fand alle lustig.
Ja, super. Also, ja. Ja, das machst du sozusagen einen Live-Podcast. Ach ja, das hat mich übrigens total gefreut. Du weißt, dass wir die ersten beiden Tickets verkauft haben, sozusagen.
Ja, genau. Also wir müssen jetzt mal Werbung machen. Wir machen ja, also du bist jetzt muss ich nachgucken. Es ist der 22.04. bist du in meiner Gegend. Und deswegen machen wir einen Live-Podcast. Das ist der Mittwoch, der 22. April. Machen wir einen Live-Podcast in Buchholz in der Nordheide. Und das Ding heißt Empore. Und wir packen das mal in die Shownotes, wo Tickets gekauft werden können. Also du machst erstmal natürlich die erste Stunde als Alleinunterhalter, hätte ich fast gesagt, ein Tänzer, wirst du deine tollen Geschichten erzählen. Und nach der Pause machen wir dann zusammen noch eine Runde Live-Podcast. Und da können jetzt schon Tickets erworben werden. Also zwei sind schon weg.
Ja,
ganz also vorne am schönen Tisch.
Ja, genau. Also zwei junge Damen, die ich also kenne und die ich auch ganz toll finde, die haben mir geschrieben und haben gesagt, dass die kommen von weit, weit weg. Also ja. Die müssen übernachten in Buchholz, weil das nicht schaffen, das an dem Abend bestimmt nicht mehr zurück.
Da nach freue Hamburg ich kann man abends noch kommen.
Ja, ja. Also ich freue mich darauf, dass ich die wiedersehen werde in Buchholz in der Nordheide. Das ist ja für mich auch weit weg, dann ist es ja nicht mehr so kalt bei euch da bestimmt.
Ja,
aber also jetzt kommen wir zu Silvester.
Silvester.
Also wie gesagt, du hast einen tollen Typen von dir und weißt nicht, was du ihm sagen sollst und sagst dann, warum feiern wir Silvester? Und dann geht es nämlich ganz weit zurück, eine Legende aus der Zeit von Kaiser Konstantin. Wir sind im 3. Jahrhundert nach Christus und die Legende geht so, Kaiser Konstantin, der mächtigste Mann der Welt, wird krank, sehr krank, bekommt also Pocken, eine lebensgefährliche Krankheit. Und seine Ärzte am Hof, der Papst ist ja kein, der Kaiser ist ja kein Christ, die Ärzte am Hof raten ihm, also wenn du gesund werden willst von diesen furchtbaren Pocken, gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst 100 Neugeborene schlachten lassen und in deren Blut baden.
Ja, natürlich. Also wirklich, sag mal.
Dann,
dann
ist die Krankheit weg und Konstantin sagt immer, nee, sowas mache ich nicht.
Gut.
Das ist ja gemein. Und dann kommt ein Christ zu ihm und sagt, es gibt da einen Mann, der kann dich von deiner tödlichen Krankheit retten, sodass du nicht sterben musst. Und dieser Mann lebt in der Nähe des Sorate-Berges im Norden von Rom. Und dann lässt Konstantin seine Soldaten diesen Mann suchen. Mhm. Und wie dieser Mann geheißen hat, weiß kein Mensch. Das Einzige, was man weiß, ist, er wohnt in diesem Wald, in der Nähe des Sorate-Berges. Und der Wald, auf Latein, heißt Silva.
Mhm.
Das heißt, die suchen einen Mann aus dem Wald. Deswegen heißt der Silvester.
Ich verstehe.
Der Mann aus dem Silva, der Mann aus dem Wald. Die kommen dann ins Sorate-Gebirge, das gibt es heute noch. Da gibt es auch eine Silvesterkapelle. Da fahren die Leute zu Silvester auch hin. Das ist die Silvesterkapelle. Es gibt nur eine auf der ganzen Welt. Und dort treffen sie also Silvester. Und der ist also nicht nur der Mann aus dem Wald, sondern der ist auch Papst.
Ach was, im Wald?
Im Wald. Er ist Papst Silvester der Erste. Also der lebt da ein bisschen zurückgezogen im Wald. Also da gibt es den Vatikan noch nicht. Die Päpste werden da noch sind vorher noch verfolgt worden. Die müssen sich so ein bisschen verstecken. Und in diesem Wald ist also Papst Silvester. Und Papst Silvester sagt also zu den Soldaten von Konstantin, ja, ich komme. Und dann kommt Silvester nach Rom und Konstantin ist also furchtbar krank. Und dann sagt Papst Silvester, hör mal zu, wenn du dich taufen lässt, dann geht die Krankheit weg.
Ah, das ist so einfach, okay.
Und dann wird also Silvester getauft und guck mal an, kaum ist Silvester getauft, sind die Pocken weg und Silvester ist wieder gesund.
Nicht Silvester, sondern der Kaiser.
Entschuldigung, der Kaiser Konstantin. Konstantin ist wieder gesund. Mhm. Der ist natürlich total happy, weil der Papst ihn geheilt hat und er nicht sterben muss, das findet er ganz toll. Und als Geschenk schenkt er ihm etwas, nämlich die ganze Welt.
Natürlich. Also der eine ist Papst im Wald und der andere schenkt ihm die ganze Welt. Das ist, und dazwischen gibt es noch eine Taufe. Das ist wieder so eine wilde Geschichte. Wie verschenkt man denn die ganze Welt?
Es gibt doch so einen James-Bond-Film, Die Welt ist nicht genug.
Stimmt.
Genau. Also es gibt, wie gesagt, die Kirche und die James-Bond-Filme haben eins gemeinsam. Es geht eigentlich immer um die Rettung der Welt.
Mhm.
James Bond muss ja auch mal die Welt retten. Und in diesem Fall geht es also auch um die Welt, weil Konstantin ist also ganz glücklich und sagt, also alles das, was es gibt, das Römische Reich, das war ja damals die ganze Welt. Es war sozusagen die damals bekannte Welt. Aber auch das, was man noch entdecken wird, alles das gehört dem Papst.
Okay. Und der Papst sagt, juhu, und was kann er dann damit machen? Also dann ist er der Herrscher der Welt. Also der, was,
genau.
Ja, okay. Und bleibt aber weiter in einem Wald? Oder wieso war der überhaupt im Wald? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Der Papst ist im Wald, weil es hat immer wieder Christenverfolgungen gegeben zu der Zeit. Noch die Vorgänger von Konstantin haben Christen verfolgt, deswegen muss der Papst sich verstecken.
Okay.
Und er versteckt sich im Wald und wie gesagt, kommt dann aus dem Wald raus und wie gesagt, wie der geheißen hat, weiß man nicht, außer dass es der Mann aus dem Wald ist. Und jetzt geht die Geschichte also weiter, weil der Papst erklärt, Silvester habe ihm also nicht nur die ganze Welt geschenkt, sondern auch zwei Urkunden. Und in diesen beiden Urkunden steht also drin, ich, Papst, bin der Besitzer der kompletten Welt. Diese beiden Urkunden nennt man die Konstantinische Schenkung. Die gibt es in den Vatikanischen Archiven. Kannst du also hinfahren, kannst dir das angucken. Da steht Konstantinische Schenkung. Das hat unter anderem dazu geführt, das hat man Jahrhunderte und Jahrhunderte geglaubt, als Lateinamerika entdeckt wird, von den Spaniern und den Portugiesen, kommt es zu einem Streit, welcher Teil von Lateinamerika den Spaniern gehört und welcher den Portugiesen. Und der Papst entscheidet schließlich, welcher Teil wem gehört. Deswegen spricht man in Brasilien Portugiesisch.
Ach, siehst du.
Weil die Päpste diesen Teil den Portugiesen zuschlagen. Immer aufgrund dieser Schenkung des Kaisers Konstantin. Der Haken an dieser Schenkung ist, dass man im 14. Jahrhundert werden zwei Wissenschaftler, darunter ist einer ein Deutscher, feststellen, dass diese beiden Urkunden eine Fälschung sind.
Ach was?
Ja, das, was
die gefälscht.
Wer genau der Fälscher war, weiß man nicht, aber im 14. Jahrhundert stellt sich raus, dass diese Urkunde, die die Päpste immer aus dem Karton geholt haben und gesagt haben, also wenn ihr einen Zweifel daran habt, wem die Welt gehört, dann uns, weil diese ist uns geschenkt worden und in dieser Urkunde haben die Fälscher zwei Fehler gemacht. Das eine ist, sie benutzen Kleinbuchstaben. Die waren zur Zeit Konstantins noch gar nicht erfunden. Die kann er ja gar nicht benutzt haben. Und den zweiten Fehler, den sie machen, ist, sie nennen die Stadt Konstantinopel, Konstantinopel, das stimmt nicht, zu dem Zeitpunkt hieß sie noch Byzanz. Den Namen Konstantinopel gab es noch gar nicht. Das heißt, diese Urkunde muss ungefähr um das 8. Jahrhundert gefälscht worden sein. Es ist eine schlichte Fälschung.
Das ist ja gemein.
Aber, wie du weißt, werden die römischen Kaiser deutscher Nation in Rom gekrönt von einem Papst. Das heißt, ein Papst gibt den römischen Kaisern deutscher Nation für 1000 Jahre, solange dauert das Römische Reich deutscher Nation, immer wieder ihre Macht. Und deswegen wird in Deutschland dieser Tag des Silvester so besonders gefeiert, weil dieser erste Papst sozusagen der erste war, der den deutschen Kaisern die Möglichkeit gab, ihr Imperium aufzubauen. Das heißt, während in England New Year's Eve gefeiert wird und in anderen Ländern auch der Tag des ersten Jahres, wird in Deutschland Silvester gefeiert, weil für die deutschen Kaiser Silvester so wichtig war.
Aha, okay. Und wieso hat man das dann jetzt ausgerechnet auf den 31. Januar gepackt? Und wieso muss man?
Weil das schlicht und einfach der Todestag des heiligen Silvesters ist.
Ach, siehst du, das wusste ich jetzt nicht. Okay, war interessant. Und seit wann hat man angefangen, weißt du das auch, sein halbes Monatsgehalt für irgendwelche komischen Böller auszugeben, die man in die Luft jagt und alle Tiere sind total verängstigt?
Das gibt's in Rom schon sehr lange, aber das ist keine italienische Erfindung. Die kommen, wie du weißt, aus Asien. Da waren die viel länger im Gebrauch. Aber es gab ganz berühmte Feuerwerke an der Engelsburg. Das ist eins der ältesten, berühmtesten Feuerwerke, das es überhaupt in der Geschichte gibt. Das Engelsburg-Feuerwerk ist so eine Weltattraktion im 15. und 16. Jahrhundert gewesen. Die Menschen kamen aus der ganzen Welt nach Rom, um dieses Feuerwerk zu sehen. Das ist immer noch, gibt's Ausstellungen, kannst du dir angucken. Also das war ein wahnsinnig aufwendiges, von den Päpsten sehr gepflegtes und geschätztes Feuerwerk. Das war
super. Macht man das bei euch in Rom auch, dass dann am 31. da Mitternacht aber wie wild durch die Gegend geknallt wird? Das macht man auf der ganzen Welt, oder?
Das macht man auch in Rom, aber so wie ich das in Deutschland erlebt habe, das gibt es hier nicht. Also, dass Leute sich mit Böllern bewerfen und das gibt es
also
hier nicht.
Also, ich finde, es wird, nach meinem Gefühl, wird es von Jahr zu Jahr abartiger. Natürlich gucke ich sowas mir dann auch gerne mal an. Manches sieht ja auch ganz schön aus. Was wirklich schön ist in Hamburg, ist das japanische Kirchen. Kirschblütenfest. Ich glaube, das ist irgendwann im Mai. Da ist ein wunderschönes Feuerwerk über der Alster. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Aber ich glaube, letztes Jahr haben sie es auch gelassen. Aber dieses ganze Silvestergedöns, also das geht mir wahnsinnig, muss ich ehrlich sagen. Wahnsinnig auf den Nerven. Man könnte von dem Geld auch sehr viele andere schöne Dinge tun. So, schöne andere Dinge. Wollen wir einen Ausblick aufs neue Jahr machen, aufs Päpstliche?
Jetzt ja, natürlich.
Die Pforten zumachen, oder?
Genau.
Die Pforte.
Am 6. Januar wird die Heilige Pforte geschlossen.
Ja.
Das ist, ja, dann endet das heilige Jahr. Jetzt gerade
durch. Mindestens, also zweimal sind wir ja durch diese Pforte da. Beim ersten Mal habe ich es ja gar nicht geschnallt. Beim zweiten hast du gesagt, hast du gemerkt, wir sind durch die heilige Pforte gelaufen. Ich so, nein, die ganze Gruppe auch nicht. Sind wir nochmal durchgelaufen. Dann wird das dumm. Wir sind ja in einer anderen Kirche, in einer anderen Basilika auch nochmal durch unsere heilige Pforte gelaufen.
In der Lateransbasilika, ja, genau.
Genau. Wie viele gab es denn da eigentlich in Rom und im Zug?
5.
Ah, 5.
Also okay. 4 offizielle und eine hatte Franziskus ja im Gefängnis eingeweiht.
Ah, hast du mir das schon mal erzählt?
Nee. Doch.
Ja, doch. Häusper. Also, okay.
Es gibt vier traditionelle heilige Pforten in der Peterskirche,
ja,
in der wichtigsten Marienkirche Santa Maria Maggiore, in der Paulskathedrale vor den Mauern und in der Lateransbasilika. Und ja, Franziskus hat eine 5. dazu erfunden. Das war auch die erste, die er eröffnet hat zum Heiligen Jahr. Und die war in einem Gefängnis. Im Rebibbia-Gefängnis hat er gesagt, ich will jetzt, dass die Heilige Pforte in diesem Gefängnis eröffnet wird. Das fanden viele im Vatikan eher skurril. Aber die ist auch schon geschlossen. Also die Gefängnispforte ist zu. Mhm. Die Pforte in der Lateransbasilika ist geschlossen. Und die letzte, die geschlossen wird am 6. Januar, ist die in der Peterskirche. Ich war heute Morgen im Petersdom.
Kann man schnell durchhuschen.
Ja, mit einer Gruppe und es ist so dermaßen voll,
ach je,
weil die Leute jetzt zum allerletzten Drücker nochmal durch die Heilige Pforte gehen.
Ach je, ja. Und wie funktioniert denn dieses Zumachen dann eigentlich? Also ich habe das ja gesehen, sieht ja wunderschön aus, wo ich denke, schade, dass das sonst so verrammelt und verriegelt ist hier, diese Pforte. Wie funktioniert denn das genau? Was macht ihr denn da genau?
Ja, das ist ziemlich cool. Also wie gesagt, zurzeit sind die Wartezeiten, um durch die Heilige Pforte zu kommen, jetzt in den letzten Tagen musst du zwischen 1,5 und 2 Stunden rechnen.
Boah.
Das ging mit uns ja noch sehr viel schneller.
Oh ja.
Das ist jetzt aber wirklich sehr lange Schlangen. Und also wenn der Papst schließt diese Tür und danach wird hinter dieser Tür eine Mauer aufgebaut, also richtig aus Ziegelstein. Die wird dann mit Beton verputzt und da kommt ein Putz drauf. Und in diese Mauer wird ein Kasten eingemauert, in den wird der Papst Erinnerungsstücke an das Heilige Jahr legen und eine Botschaft an den Papst, der im nächsten Heiligen Jahr 2033, also in 8 Jahren, diese Heilige Pforte wieder öffnen wird.
Okay, also mit Chance erstmal vorab kann er die selber wieder rausholen, die Botschaft, und denken, ach, das ist ja gut, was ich da geschrieben habe. Also können wir ja locker schaffen, ne? Und jetzt die anderen Erinnerungsstücke, was ist das? Weißt du das?
Münzen.
Ach so.
Das war das Problem der Päpste bei den Heiligen Pforten, weil die haben immer Münzen aus dem Heiligen Jahr in der Pforte vermauert. Und das war wahnsinnig gefährlich, weil wenn die Päpste in der Renaissance die ersten Steine aus der Mauer geschlagen haben, stürmten die Römer immer auf die Pforte zu, rissen den Papst um diese Mörtelstücke zu bekommen, um die Münzen daraus zu schlagen. Dabei sind 3 Päpste sehr schwer verletzt worden, weil die Masse über sie drüber getobt ist, hat den Papst zur Seite geschubst, um an die Münzen zu kommen. Dabei sind 2 Päpste, einer hat sich, glaube ich, das Becken gebrochen, aber die sind schwer verletzt worden dabei.
Meine Güte, die Konsumkritik macht schon Sinn aus dem Vatikan, ja.
Und der letzte Papst, der das erlebt hat, etwas Ähnliches erlebt hat, war Paul VI., der hat noch die Mauer selber eingerissen. Dabei ist aber ein Mauerstück so unglücklich nach unten gefallen, dass er fast erschlagen worden wäre. Und deswegen hat Johannes Paul II. Hat zwar Johannes Paul II. Durchgesetzt, dass die Mauer abgerissen wird, bevor der Papst die Tür aufmacht. Der Papst, der stößt sie nur noch auf, dann ist die Mauer aber schon weg.
Meine Güte, man könnte ja meinen, da so ein Papst, ja gut, er war ja geschützt offensichtlich von oben, das ist ihm ja nichts passiert, aber fast.
Fast.
Hui.
Das war knapp.
Ja, okay, also er wird jetzt wieder ordentlich zugemauert.
Genau. Und im nächsten Jahr haben wir ein Jubiläum.
Ach, schon wieder.
Ja, da werden wir, glaube ich, mehrfach drüber reden müssen, weil das ist ein rundes Jubiläum, weil im Jahr 1626 ist etwas passiert.
Aha.
Im Jahr 1626, vor genau, wie viele? 400 Jahren.
Ja.
Vor 400 Jahren,
ja, 400 Jahre, passt.
Ist die Peterskirche beendet worden.
Ach, Wahnsinn. Und wie lange hat man daran gebaut? Das muss ja ewig gewesen sein.
120 Jahre.
120 Jahre.
Und im Jahr 1626 ist sie dann endlich eingeweiht worden. Das heißt, wir haben in diesem Jahr feiern wir 400 Jahre Petersdom und das müssen wir in Vatikangeflüster natürlich ehren. Wir machen auch eine extra Petersdom-Folge. Mhm. Und zwar geheim. Wir machen dann mehrere Petersdom-Folgen. Ja. Wir machen Geheimnisse des Petersdoms. Ich hoffe ja, dass du kommst und wir im Petersdom ja durch den Petersdom gehen werden.
Ja, mal gucken. Ich war ja zum Glück jetzt schon mal da. Ich kann mir das jetzt alles viel, viel besser vorstellen. Ich war ja als Kind schon mal da und dann mit dir irgendwann zwischendurch nochmal. Und dann jetzt aber ist mir wieder bewusst geworden, wie riesig dieses Ding ist. Also wenn der Papst so an einem vorbeimarschiert, denkt man, ah ja, da ist der Papst. Und dann geht er da vorne zum Altar und dann läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann irgendwann steht er da gefühlt 2 Kilometer entfernt. Und du denkst, ah ja, okay, Das ist ja völliger Wahnsinn, wie groß dieses Ding ist und wie das von Menschenhand ohne Maschinen damals gebaut wurde. Also da willst du mir wahrscheinlich auch ganz viel zu erzählen. Wie viele Leute sind eigentlich umgekommen da bei diesem Bau? Weiß man das?
Nein, es gibt keine Statistik, aber es gibt Zahlen darüber, wann wer. Es gibt eine Legende, über die gehen wir natürlich auch ein. Petersdoms Legenden gibt es ganz viele, aber es gibt eine ganz interessante. Als die Kuppel fertig gebaut wurde, hat ein Arbeiter das Gleichgewicht verloren, hat sich aber am Seil festhalten können und ist dann aus dieser Kuppel 100 Meter nach unten gefallen, hat sich aber an dem Seil festgehalten und gerettet, ist aber während dieses Sturzes hatte er lange schwarze Haare, als er losgeflogen ist und als er unten war, waren sie schlohweiß. So erzählt man sich.
Oh meine Güte, ja, es gibt ja tatsächlich solche Untersuchungen, dass man, wenn man einen extremen Schock bekommt, dass dann die Haare grauen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das müssen wir nochmal recherchieren. Aber puh, ja, aber glaube ich, das dauert ja einen Moment auch, bis man unten ankommt, ja.
Und wir haben jetzt ja auch bald wieder viel zu tun, weil das Konsistorium beginnt ja. Also die Kardinäle kommen alle nach Rom am 7. und am 8. Januar. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob Leo das vielleicht so ein bisschen zu naiv sieht, weil er hat ja immer in einer Gemeinschaft gelebt. Er war immer in einer Gemeinschaft der Bettelmönche. Und deswegen möchte er auch, dass in Gemeinschaft entschieden wird. Aber ich weiß nicht, ob er nicht doch unterschätzt, weil die Kardinäle sind schon ein ziemlich zerstrittener Haufen. Obwohl, was für ihn spricht, er hat während der Weihnachtsansprache an die Kurie das Gleiche getan, was Franziskus 2014 gemacht hat. 2014 hat Franziskus die Kurie also bitterst zur Rede gestellt, also bitterst beschimpft. Also das war schon beinahe beleidigend. Er hat gesagt, ihr habt ein christliches Alzheimer. Ihr habt überhaupt, ja, genau. Ihr habt gar keine Beziehung mehr zu euren Gläubigen. Ihr seid Kirchenfürsten, ihr seid voller Dünkel. Und in diesem Jahr hat also auch Leo, der ja eigentlich immer sehr leise Töne anschlägt, eine sehr harte Rede gehalten. Ich lese dir mal was daraus vor.
Ja, sag mal, was hat er genau gesagt?
Diese Bitterkeit macht sich manchmal auch unter uns breit, wenn wir vielleicht nach vielen Jahren im Dienst der Kurie mit Enttäuschung feststellen, dass sich einige Dynamiken, die mit der Ausführung von Macht, dem Streben nach Vorrang und der Pflege eigener Interessen zusammenhängen, nur schwer ändern lassen. Und man fragt sich, können wir in der römischen Kurie Freunde sein? Also der hat schon draufgehauen.
Also sag mal ganz Moment von vorne mal. Das klingt ja erstmal, wenn man es so liest, relativ mäßig. Und er macht ja einen sehr, sehr klugen Move, spricht von uns und wir. Er nimmt ja sich selbst mit ein. Also das klingt für mich jetzt nicht so, er stellt sich da vorne hin und ist der Lehrmeister und züchtigt die. Aber innerhalb des Vatikan, also für die würdest du sagen, ist das schon eine harte Sprache?
Ja, ist eine super harte Sprache, weil die verstehen sich ja. Also guck mal, der Kardinal trägt purpurrot. Weil er gelobt hat, sein Leben, sein Blut für die Kirche zu vergießen. Und dann ist so eine Schelte von einem Papst, der sagt, ihr nehmt euch alle viel zu wichtig und ihr seid irgendwie nur auf eure Vorteile bedacht und eure Interessen. Das ist schon harter Tobak.
Naja, das ist jetzt deine Übersetzung. Genau, ich verstehe es schon, aber ich wollte nur einmal so diese Abstufung verstehen. Also das ist für die schon harter Tobak. Und dann hast du das Gefühl gehabt, das ist angekommen oder fühlten sich da vielleicht auch einige ein bisschen angepisst, die sagen, ich bin doch ein anständiger Kerl.
Ich weiß, dass einige Kurienkardinäle also bitter enttäuscht waren, weil statt zu sagen, wir haben das doch längst abgelegt, wieso wirft uns das immer noch vor? Dann gibt es viele, die gesagt haben, mich betrifft das ja sowieso nicht, aber ich kenne Kardinäle, die betrifft das. Und ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Zweifel dran, dass relativ viele Kardinäle davon betroffen sind. Es gibt immer noch Kardinäle wie unser Freund Raymond Leo Burke, der läuft mit einer 9 Meter langen Schleppe herum, die ist länger als die von Lady Diana während ihrer Hochzeit in der Westminster Abbey.
Ja, das ist sein geheimes Vorbild. Ja.
Also ganz ehrlich, also dass ein normaler Gläubiger, der kann, glaube ich, damit am besten will nichts mehr anfangen. Nee. Also ich finde, da hat er recht, deswegen bin ich mal gespannt. Das Konsistorium, da geht es jetzt schon ans Eingemachte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich sich annähern, weil es geht natürlich maßgeblich ums Geld.
Klar, also so gesehen hat das auch wieder mit Bettelmönchen zu tun.
Ja, weil also Leo ist ein Papst, der erste Papst der Geschichte, der diese arme Kirche kennt.
Genau,
das also, ist der. Leo der 14. kann mit einer Kirche, so wie sie in Deutschland existiert, sind für den paradiesische Zustände. Also, dass ein Priester staatlich besoldet wird, dass der zwischen 4.000 und 6.000 Euro im Monat verdient, das ist für einen Priester in Indien, in Afrika, der mit maximal 50, 60 Euro im Monat auskommen muss, unvorstellbar.
Aber wieso kann er denn trotzdem da die Nähe zu diesem, hat er trotzdem diese Nähe zu dem Thebats van Elst, den wir ja auch schon besprochen hatten, der ja nun wirklich mit Millionen sehr gut umgehen kann, in Anführungszeichen. Du hast ja mal gesagt, dass du da erschüttert warst, als der auf einmal da auftauchte.
Das bin ich
doch nicht zu Leo.
Das bin ich nach wie vor. Und ich glaube, dass es einfach eine Geste war, dass man sagt, wir vergeben auch denen, die wirklich großen Mist gebaut haben. Ich finde es schwierig, aber Vergebung ist nun mal der innerste Kern der Kirche. Also deswegen ist das ganz okay. Aber ich gebe zu, das hat mich genauso irritiert wie viele andere Gläubige auch. Aber Geld, es geht einfach darum, dass die Sonderstellung der deutschen Kirche ist einfach unvorstellbar. Es gibt es nirgendwo auf der Welt, dass 8-9% der Einkommensteuer an die Kirche fließen. Die Kirche ist in Deutschland der größte nicht staatliche Arbeitgeber. Also der öffentliche Dienst ist der größte Arbeitgeber, aber die Kirche ist der größte nicht staatliche Arbeitgeber. Da hängen also 100.000 Arbeitsplätze dran. Und diese Kirche, diese institutionelle Kirche, vom Staat bezahlte Kirche, das ist etwas, das ist für viele Länder dieser Welt zwar ein paradiesischer Zustand, aber für sie völlig unerreichbar.
Man könnte sich auch mal kritisch hinterfragen, ob das so richtig ist, möchte ich an der Stelle mal tun. Ja.
Und Leo ist halt jemand, der aus einer Kirchenerfahrung kommt, in denen Menschen mit 40 Dollar im Monat auskommen müssen, wo Priester viele Nebenjobs haben müssen, um über die Runden zu kommen. Und diese beiden Kirchen, die knallen jetzt bei diesem Konsistorium natürlich aufeinander. Die reiche deutsche Kirche, die auch, das muss man auch mal sagen, zusammen mit den USA, das sind Spenden aus den USA, es gibt keine Kirchensteuer in den USA, die Spenden aus den USA und die Millionen aus der Kirchensteuer, die freiwillig an den Vatikan gezahlt werden, sind der größte Batzen, mit dem der Vatikan sich finanziert.
Wow, Wahnsinn, ne? Wusste ich so nicht.
Also ohne die Beiträge aus Deutschland und die Spenden aus den USA können die den Laden dicht machen. Und vielleicht ist das auch die Erklärung, dass der Papst, wie sich jetzt rumgesprochen hat, heimlich nachts Deutsch lernt.
Nein, nicht dein Ernst. Für dich jetzt, weil du ihn so bezirzt hast mit deiner charmanten Art, dass er gesagt hat, dieser Andreas Englisch. Nicht, dass ich mit ihm nochmal Englisch reden muss. Ich will mit ihm Deutsch sprechen.
Also ich habe mir angeboten, falls er mal einen Journalisten braucht. Also ich weiß nicht, ob er sich je bei mir melden wird. Hoffe ich natürlich. Aber also er lernt offensichtlich Deutsch, weil er die Situation der deutschen Kirche besser verstehen will. Die muss er auch besser verstehen, weil die deutsche Kirche ist in einer Krise, auch was das Finanzielle angeht. Das hat damit zu tun, dass die Personalkosten unheimlich hoch sind. Die haben gar nicht so viel Spielraum, weil sie so hohe Personalkosten haben. Also ein ganz normaler Gemeindepfarrer hat auch ganz wenig finanziellen Spielraum, weil er so viel sowieso schon eingeplant ist in die Personalkosten. Und wenn der Geldhahn aus Deutschland, weil die selber immer weniger haben, weil die Kirchensteuern stark zurückgehen, wenn dadurch auch die Spenden, also die Überweisungen, die freiwilligen Überweisungen der deutschen Bistümer an den Vatikan nachlassen, dann wird es hier eng.
Na klar, aber weiß er denn, er ist ja nicht blöd. Also er muss doch auch wissen, es liegt an diesen ganzen Missbrauchsfällen, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten, auch an der Rückwärtsgewandtheit, an der Rolle der Frau, dass auch nicht mehr so alle damit einverstanden sind, diese Kirche finanziell zu unterstützen, die sich da nicht bewegt. Ist ihm das bewusst? Weil man könnte, also so gesehen müsste man ja sagen, dann müsste er sich halt um die Amerikaner und die Deutschen kümmern mit seiner Kirche, müsste seine Vatikanpolitik oder seine Papstpolitik, wenn man sie so nennen darf, danach ausrichten, weil da kommt die Kohle her. Und andererseits wissen wir, in Asien und Afrika sitzen die meisten Katholiken oder Südamerika noch.
Also wir haben, als wir bei ihm waren, darüber gesprochen.
Mhm.
Was wir da besprochen haben, das weißt du, ist geheim, das darf ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass ihm vollkommen bewusst ist, dass diese besondere Situation der deutschen katholischen Kirche, die auf der einen Seite ja sehr rebellisch ist, weißt du, der synodale Weg, der da angeschoben worden ist, ganz viele Rebellionen an der Basis, die sagen, also all das, was du gerade sagst, warum werden Frauen,
2.0.
Dürfen Frauen nicht ordiniert werden, also warum dürfen die keine Priester werden, warum kann der Zölibat nicht abgeschafft werden, also diese ganzen klassischen Themen, die spielen ja in Deutschland eine sehr große Rolle. Und ihm ist vollkommen klar, dass diese Rebellion in Deutschland eine klare Auswirkung auf den Vatikan hat, auf die ganze Weltkirche, weil auch die Hilfswerke der deutschen katholischen Kirche, also das, was die Caritas leistet, die übrigens einen wundervollen Job macht, das habe ich schon ganz oft in meinem Leben an ganz vielen Stellen der Welt gesehen, auch in Peru übrigens, da gibt es ganz tolle Projekte. Und ich weiß, dass der Papst in seiner Vergangenheit auch die Politik der Caritas mit unterstützt hat, indem er immer gesagt hat, es hat keinen Sinn, viel Geld in armen Gegenden der Welt auszugeben, weil wenn diese Spenden nicht mehr fließen, sind diese Gegenden wieder am Ende, sondern seine Idee ist zu sagen, man muss denen auf die Beine helfen. Man muss nicht den teure Krankenhäuser und teure Schulen hinstellen, die sie nicht betreiben können, sondern man muss dafür sorgen, dass die eigene Perspektiven entwickeln können. Und das, da ist er ja als Ordenmann sehr erfahren. Früher, also ganz früher in den ersten Klöstern, 4., 5., 6., 7., 8., 9. Jahrhundert, da hat man immer das Gleiche gemacht. Man hat eine Art Burg gebaut. Und dann einen großen Garten angelegt und da hat man Lebensmittel produziert. Also Kräuter, das sind doch heute, gibt es Leute, die fahren gerne in Klöster, um sich dann Kräuterlikör zu kaufen. Also diese Tradition, diese Tradition, dass die Mönche Kräuter produziert haben, Heilkräuter produziert haben, dass sie aber auch einfach Lebensmittel produziert haben, unter anderem Bier.
Ja, wie muss man es ja aushalten, wenn man da sitzt? Nein, aber im Ernst. Ich habe nochmal zwei Rückfragen. Erstmal, mit welcher App lernt ihr denn jetzt Deutsch? Also Duolingo vielleicht? Das kenne ich aus meiner Familie. Wenn dann alle auf Duolingo rumhampeln und dann höre ich immer so Bidding, dann weiß ich, es hat wieder irgendjemand irgendeinen neuen Status. Oder
das,
hat er eine App? Also macht das auf dem Handy? Weißt du da irgendwas?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er das mitten in der Nacht tut.
Mhm.
Und das wundert natürlich auch alle, dass der Papst mit seinem Namen, übrigens deswegen ist das rausgekommen, also er ist mit dem Namen Prevost, Robert Prevost, in dieser App registriert.
Wie lustig ist das?
Mhm. Und
jetzt sieht man immer, welche Fortschritte er jetzt in der Diamantliga ist und ob er wieder was Neues gelernt hat. Und
ja, genau.
Diese App antritt, auf welchen Platz, finde ich super.
Genau, also ich will jetzt für diese App hier keine Werbung machen.
Nein,
auf jeden Fall, er ist in dieser Web.
Und ist er. Ja.
Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil, dass er um 3 Uhr nachts wach ist, ist natürlich kein gutes Zeichen. Dass er Deutsch lernt, bedeutet, er macht sich große Sorgen um die Situation der Kirche in Deutschland. Mhm. Das hat er auch so gesagt, also das weiß ich. Also das ist eine Sache, die ihn sehr bewegt. Das Zweite ist natürlich, ein Sportler wie Robert Prevost, der also regelmäßig als Mönch Tennis gespielt hat, im Fitnessstudio war, laufen gegangen ist, schlank war, wenn der jetzt in diesen Papstjob katapultiert wird, dann muss er sehr viel sitzen, sehr viel lesen, sehr viel schreiben, muss auch, das lässt sich nicht verhindern, an Banketten teilnehmen, also viel mehr essen.
Natürlich. Ja bei Politikern immer, die sind im Amt und dann nehmen die immer weiter zu. Joschka Fischer damals, bis der dann anfing, mal ganz viel zu laufen. Die werden dann immer dicker.
Genau, leider, betrifft das diesen Papst auch. Und
der braucht ein Laufband, der braucht auf dem Papamobil, braucht er so ein Laufband oder vielleicht ein Laufband zu Hause, wo er dabei vielleicht Serien, deutsche Serien oder Filme im Original mit Untertiteln guckt. Der kann dann dabei noch Deutsch lernen und sich bewegen.
Vielleicht. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass er nicht ausgeglichen ist, weil, also du weißt ja, wenn du viel Sport machst, dann fällst du abends tot ins Bett und schläfst durch. Aber wenn du ein bisschen übergewichtig bist und dann nachts um 3 aufstehst, das ist er offenbar.
Das ist nicht gesund.
Nee. Nein, das ist nicht gesund und der leidet unter diesem Amt. Ja, ich glaube, ich finde es ja gut, dass er sich diesen Tag frei nimmt, einmal die Woche am Dienstag. Er hat, als er zum Prior gewählt wurde bei den Augustinern und diesen wirklich anstrengenden Job annahm, Schwächeanfälle gehabt. Das hat er in der ersten, es hat er in der ersten Zeit seines Jobs als Prior, hat es also so Zeiten gegeben, da ging es ihm nicht gut. Und ich weiß, dass seine Mitbrüder ihm damals gesagt haben, also du musst dir Zeit für dich auch mal nehmen. Dieses Warnsignal hat er offenbar verstanden, weil er hält sich ja daran, einen Tag in der Woche wirklich frei zu machen.
Das ist gut, ja. Und sag mal, meine andere Frage war noch, oder wolltest du da jetzt noch was zu sagen?
Nee.
Meine andere Frage, was kann er denn, wenn er jetzt diesen Kardinälen jetzt so eine Standpauke hält? Also was jetzt für die wie eine Standpauke klingt, für mich eher so ein bisschen lieb, aber das ist ja nun mal eine andere Wahrnehmung. Also was ich schon für Standpauken von den Chefredakteuren gehört habe, also wenn die so loslegen, das klang ein bisschen anders, als wenn so ein Papst seine Kardinäle zurechtweist. Aber was kann er denn eigentlich ausrichten, außer denen ins Gewissen zu reden? Was hat er denn für eine Macht, was hat er denn für eine Handhabe gegenüber Kardinälen?
Oh, die ist sehr groß, weil, wie du weißt, ist der Vatikan die letzte absolutistische Wahlmonarchie der Welt. Mhm. Also nochmal vor, nehmen wir das mal auseinander. Absolutistisch bedeutet, der Herrscher des Vatikans ist absolut, wie der Sonnenkönig in Frankreich vor vielen Jahren. Das heißt, er ist unter anderem auch der Besitzer des Vatikans. Also der Papst könnte verkaufen die Sixtinische Kapelle, das wäre kein Problem. Er ist der absolute Herrscher des Vatikans.
Oh Gott, also wenn Trump sagt, ich kaufe die Sixtinische Kapelle, dann wäre das theoretisch möglich.
Theoretisch wäre das cool.
Ach, das wäre erschütternd. Ja.
Also er ist der Besitzer des Vatikans, er ist der absolute Herrscher und er ist hat die Obermacht der Lehrhoheit. Das heißt, was die Lehre der katholischen Kirche angeht, gilt nur das, was der Papst sagt.
Okay.
Und das ist gemessen an den Kardinälen ja schon mal eine echte Hausnummer. Zweitens kann er sie natürlich, das hat Franziskus ausgemacht, haben Maßregeln. Die haben sehr großzügige Wohnungen, ein relativ bescheidenes Salär. Also ein Kardinal in Rom verdient weniger als viele Priester in Deutschland.
Aber zahlt ja auch keine Miete und eine Stunde zu essen kriegt er auch umsonst? Oder?
Nee. Ja, aber er muss selber bezahlen, zum Beispiel die Nebenkosten, Strom, Wäsche, all sowas, was das so anfällt. Also ein üppiges Leben, außer dass du sehr schöne Wohnung hast. Als Kardinal ist das in Rom nicht. Aber natürlich kann der Papst Zeichen setzen, was Kardinäle angeht. Also jetzt zum Beispiel hat er ein ganz berühmtes Zeichen gesetzt. Er hat ja den New Yorker Kardinal Dolan mit einem sehr progressiven Kardinal, einen Bischof von New York, ersetzt. Mhm. Also natürlich kann der Kardinäle absägen, kann sie versetzen, kann ihnen neue Aufgaben zuweisen. Also das ist schon eine ganz große Handhabe. Aber ich glaube, bei allen Konsistorien, solange Leo der 14. Papst ist, wird es maßgeblich nicht nur um Glaubensinhalte gehen. Also ist Maria jetzt Miterlöserin oder nicht? Das hatten wir ja schon mal besprochen.
Ja, also ein Wahnsinn.
Es wird auch immer wieder um die ganz konkreten Fragen gehen. Das ist also ein ganz banales Beispiel, aber ein wichtiges ist, dass dieser Papst der Meinung ist, die Ordensleute sollten einen Beruf erlernen. Mhm. Also der ist nicht der Meinung, wie viele in der Kirche, die sollen also nur beten. Sondern er sagt, damit ein Orden sich tragen kann, wäre es super, wenn die Ordensleute zum Beispiel als Lehrer ausgebildet sind.
Also Ordensleute sind dann alle Mönche oder Nonnen, die da rumlaufen, oder?
Genau.
Oder
also
sind jetzt nicht Kardinäle noch mit gemeint und sowas?
Nein, oder? Das sind jetzt erstmal ganz normale Ordensleute gemeint. Er würde sagen, wenn ein Kirchenmann eine Berufsausbildung hat, zum Beispiel ist er Mathelehrer, wie er selber, dann kann er in einer Schule Mathe unterrichten, verdient dabei ein Gehalt und mit dem Gehalt kann der Orden natürlich leben.
Ja, und wenn ihr in Italien genauso Lehrermangel habt wie hier, dann würde ich sagen, Spitzenidee.
Genau, also das ist das. Und das gleiche gilt für Kardinäle. Er sagt also, die sind nicht nur dafür da, das Geld auszugeben, sondern die sollen bitte mal überlegen, wie mit den Bistümern auf der Welt, die wirklich nichts haben, wie man den mal unter die Arme greifen kann, weil, das hast du ja schon gesagt, die Kirche wächst da, wo sie arm ist.
Ja, genau.
Sie wächst nicht da, wo sie reich ist. Mhm. Und das ist Papst Leo dem 14., das hat er auch so gesagt, das ist dem vollkommen bewusst, er weiß ganz genau. Und das Zweite ist natürlich, wenn eine Kirche, die immer Solidarität predigt, in ihrem innersten Kern nicht solidarisch ist, dann ist sie auch nicht wirklich so wahnsinnig glaubwürdig. Weil wenn du einen Pfarrer hast in Madagaskar, in Mosambik, der hat eine Kirchengemeinde, in der sind 70% an AIDS erkrankt, der braucht dringend Hilfe.
Natürlich, aber könnte er nicht so ein Kardinal, der mit seiner Schleppe da irgendwo in Amerika rumrennt, könnte er nicht einfach sagen, weißt du was, du gehst jetzt mal in die Slums von Manila?
Könnte er das sagen.
Machen? Ja. Ach, deswegen mal.
Gib deswegen, ihm noch mal einen Tipp. Deswegen bin ich mal gespannt, weil dieser Konflikt, das ist in der Natur von Leo dem 14. Leo der 14. wird niemals so ein Papst sein wie andere, die gesagt haben, ach ja, schade, jetzt fällt mir das ein, als wir in der Peterskirche waren, habe ich dir da das Teufelchen gezeigt?
Das Teufelchen, ich glaube nicht.
Nee. Es gibt in der Peterskirche ein ganz tolles Grabmal von einem Benediktpapst. Das ist das einzige Teufelchen in der Kirche. Das ist ein Papst, der hat sich extra dieses Grabmal machen lassen. Das ist ein Teufelchen, das hat ein Füllhorn und der Papst wendet sich ab und sagt, also ich habe damit nichts zu tun. Also das ist, für Leo ist in seinem innersten Kern, ist diese Frage der Ungerechtigkeit, der Verteilung der Ressourcen in der Kirche, das wird für ihn immer eine Rolle spielen. Mhm. Also es gibt ganz viele Päpste gegeben, die gesagt haben, das ist mir doch egal, uns in Rom geht's prima. Was da im Amazonas oder in Indien passiert oder in Indonesien, das ist doch deren Problem.
Ja.
Das gibt es mit diesem Papst ganz sicher nicht. Der Nachteil ist, so ein bisschen ist das ein Nachteil, ich glaube, vielleicht versucht er das auch gerade auszugleichen. Er hat relativ wenig Ahnung von Osteuropa.
Mhm.
Papst Franziskus auch. Johannes Paul II., ein Osteuropa-Experte, ist ja klar. Der hat sich also ganz viel um orthodoxe Kirchen gekümmert. Der wäre jemand gewesen, der, glaube ich, im jetzigen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jemand gewesen, der da bessere Strippen hätte ziehen können.
Mhm, wenn man aber, ihn ließe, ja, Leo lässt man ja auch nicht. Mhm.
Genau, aber dieser Papst ist ein Papst, der wird ganz bestimmt, solange er regiert, immer wieder sagen, wir müssen darüber reden, was mit den Armen in der Kirche passiert. Und wir können nicht so tun, dass die Kirchen in der reichen Welt, die sich tolle Gemeindezentren leisten, die sich tolle Kirchenrenovierungen leisten, die gehören auch zu einer großen globalen Kirche. Und diese große globale Kirche hat in einigen Ländern dieser Welt massive Probleme. Ja. In Nigeria hat es wieder Anschläge gegeben.
Ja.
Ich weiß, es ist nicht Vogue in Deutschland, aber die am meisten verfolgte Glaubensgruppe der Welt sind Christen. Ich habe immer das, wieder,
ne? Ja, okay.
Statistisch sind die meisten Anschläge, ich weiß, das hören ganz viele Leute ungern, es ist aber so, die am meisten verfolgte Glaubensgruppe auf der Welt sind Christen, das betrifft Christen. Es gibt so diese alte Denke, ach wir mit den Kreuzzügen und so, wir haben immer alle anderen unterdrückt. Ja. Das ist nicht wahr. Es gibt, natürlich hat es Kreuzzüge gegeben, natürlich hat es viel Unrecht gegeben, ohne jeden Zweifel, aber weltweit ist es so, dass also in Nigeria es ein großes Problem gibt, in vielen Teilen Afrikas, es gibt immer wieder Anschläge in weiten Teilen der Welt. Es gibt Teile der Welt, da muss man sehr mutig sein, wenn man Christ ist.
Mhm,
und dieser Papst weiß das. Der weiß, dass es Priester gibt, die hungern.
Mhm.
Der weiß, dass viele Priester und Kardinäle aus der ersten Welt nur sehr ungern über das Teilen reden, weil die auch so große Personaldecken aufgebaut haben und weil die auch ungern darüber reden, dass es Kirchen gibt, in denen es wirklich um das nackte Überleben geht. Und ich bin mir ganz sicher, bei diesem Konsistorium wird das eine große Rolle spielen. Ich glaube, das wird eine große Rolle spielen, solange dieser Papst regiert.
Okay, und hat dieses Konsistorium, gibt es da denn irgendwie das, gibt es da ein Ziel? Also hat er ein Ziel, das, was am Ende dabei rauskommen soll? Oder geht es jetzt eher darum, wir tauschen jetzt unsere Probleme aus und ich gebe euch nochmal ein bisschen was auf den Weg?
Also, das ist das, der, wir haben ja schon darüber geredet, das Wort Konsistorium kommt vom römischen Kaiserhof, genau, der Kaiser saß, die anderen mussten stehen. Und das Konsistorium bedeutete, wenn der Kaiser sagte, treten Sie bitte Neser, Konsistere dazu treten. Das ist eine Beratung. Aber es werden auch Empfehlungen. Es wird Empfehlungen geben und die werden dem Papst vorgelegt und der Papst entscheidet dann. Aber angesichts der Tatsache, dass die Konflikte auf der Welt gerade so scharf sind in so vielen Ländern und in einigen Ländern auch immer dramatischer, in vielen Teilen Afrikas, im Sudan, selbstverständlich im Gazastreifen, in Syrien, denke ich mal, dass es auf den klassischen Clash hinauslaufen wird, auch bei diesem Konsistorium, wie seit Jahrzehnten, den ich im Vatikan, geht es eigentlich immer um das gleiche Problem. Es gibt die Gruppe, die sagen, wir Kirche sind dazu da, um Seelen ins Paradies zu bringen. Wir sind Seelsorger. Unser Job ist beten und Messe lesen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, nein, unser Job ist vor allem auch, uns um die zu kümmern, die schwach sind, die vertrieben sind, die verfolgt sind, die hungern, die keine Arbeit haben. Das ist unsere Aufgabe. Und dann sagt die andere Gruppe, wir sind weder die Caritas noch das Rote Kreuz. Also bitte, wenn ihr anderen Leuten helfen wollt, dann tut das bitte in einer Hilfsorganisation. Aber die Kirche ist nicht das Rote Kreuz. Und die anderen sagen dann, ohne die Ideen des Jesus von Nazareth, der hingegangen ist und gesagt hat, selig sind die, die barmherzig sind. Das hat nichts damit zu tun. Der war nicht so drauf, dass er gesagt hat, alles spielt nur sich in der nächsten Welt ab, sondern der hat durchaus gesagt, dass wir auf dieser Welt barmherzig sein müssen und dass wir auf dieser Welt Frieden stiften müssen. Deswegen denke ich, wird es darauf hinauslaufen.
Ja, sehr spannend. Ja.
Ich bin mal gespannt, wie das jetzt sein wird. Aber wir werden das ja verfolgen, du und ich. Deswegen.
Ja, ich bin gespannt. Also ich muss dir noch sagen, ich war zu Weihnachten natürlich nicht in irgendeiner Kirche oder irgendwas. Aber ich war kurz vorher im Hamburger Michel und habe mir das Weihnachtsoratorium angehört. Das war sehr schön. Und guckte da immer auf den Altar, wo ein riesengroßes Jesusbild war, und da habe ich die anderthalb Stunden mal hingeguckt und habe nur gedacht, was war das für ein Typ, dass der die Welt so überzeugen konnte davon, dass er so krass ist, sage ich jetzt einfach mal, dass er der Sohn von Gott ist und weiß, was wir alle brauchen, vermeintlich, und also wie man das schafft, also vor 2000 Jahren die Welt so zu überzeugen oder über 2000 Jahre von sich und diesem Glauben, und dass sich das bis heute so durchgesetzt hat. Also das finde ich schon ganz erstaunlich. Also würde ich auch gerne mal drüber reden, wie man das schaffen kann überhaupt. Also jetzt so ein bisschen mit Wundern und über Wasser laufen und so, weiß ich ja nicht.
Also ich würde dir sehr gerne mal erzählen, warum ich an Gott glaube.
Ja, das hat mich gespannt.
Das hat nämlich damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Was? Aber das erzähle ich dir das nächste Mal.
Ah, da haben wir wieder, da ist jetzt wieder ein Cliffhanger aufgebaut, dass ich es wieder nicht abfahren kann.
Das ist ja der.
Ich bin sehr gespannt. Also, wer ist vor dir übers Wasser gelaufen? Das möchte ich dieses Jahr, 26 hören. Das ist so verrückt, genau. Das muss man sich wieder wochenlang, monatelang dran gewöhnen, 26 zu schreiben.
Na. Genau. Dann wünsche ich allen unseren Hörern ein tolles neues Jahr.
Das wünsche ich auch. Frieden wünsche ich
allen Hörerinnen und Hörern selbstverständlich.
Klar. Ich Hörerinnen und ich denke alle Hörer mit.
Okay, du denkst alle Hörer mit. Wunderbar. Ich wünsche euch ein wundervolles 2026. Bleibt uns erhalten. Jo. Viele Grüße an die vielen neuen Hörer von Vatikangeflüster, auch auf der anderen Seite des Ozeans. Bleibt uns erhalten und wir freuen uns auf euch, wenn ihr das nächste Woche wieder dabei sein wollt.
Ja, da freue ich mich auch. Und ich freue mich schon auf deine Geschichten.
Alles klar. Macht's gut. Danke. Tschüss.
Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.